Herzlich willkommen zu unserem heutigen International Bible Training im ICB. Wenn ihr mich noch nicht kennt, mein Name ist Tanja Küppers und ich habe heute das Vergnügen, weiterzumachen mit dem Bereich Mitarbeiter- und Leiterschulung. Und unsere Bibelreihe beschäftigt sich gerade heute mit dem Thema Leiten und Charakter. Das Thema, was ich gerne mit euch besprechen möchte, ist Berufung, Dienst und glücklicher Single. Und ich freue mich so sehr, dass du eingeschaltet hast und ich freue mich auch so sehr, dass doch so viele noch gekommen sind, um das auch heute nochmal live zu erleben, dieses Bibeltraining. Wir lesen in der Bibel, dass Mitarbeiter und Leiter sich nicht selbst berufen, sondern dass sie von Jesus Christus berufen werden. Und so möchte ich uns alle auffordern, kurz innezuhalten und zu beten, um unseren Dank auszusprechen, dass Jesus Christus uns in den Dienst beruft. So betet bitte mit mir mit. Herr Jesus Christus, ich liebe dich und weil ich dich so sehr liebe, möchte ich deine Gebote halten. Hilf mir, dir jeden Tag ähnlicher zu werden. Hilf mir, anderen zu dienen und sie zu finden und sie auch zu lieben, auch wenn es schwer ist und mir manchmal auch alles abverlangt. Gib mir die Disziplin, meine Gedanken auf dich auszurichten und meiner Bestimmung zu folgen. Fülle mich mit deiner Hoffnung und deiner Liebe, um ein Licht für andere zu sein. Du hast mich bei meinem Namen gerufen, ich bin dein. Gebrauche mich heute zu deiner Ehre und segne dieses Bibeltraining. In Jesu Namen. Amen. Worauf möchte ich heute eingehen mit euch? Wenn du zum ersten Mal dabei bist und zum ersten Mal eingeschaltet hast zu diesem Bibeltraining, dann möchte ich nochmal betonen, dass diese ganze Bibeltrainingsreihe sich mit dem Thema Leiten und Charakter beschäftigt. Und zwar beziehen wir uns hierbei auf den ersten Brief Timotheus, Kapitel 3, Verse 1 bis 13. Wenn du eine Bibel zur Hand hast, dann hol sie kurz, öffne diesen ersten Brief an Timotheus und begleite mich aktiv dabei, dich da durchzuführen. Wer hat diesen Brief geschrieben? Dieser Brief wurde verfasst von Paulus und letztendlich befasst sich dieser Brief mit den Voraussetzungen für einen Aufseher- und Diakonendienst. Und ich möchte für jene, die jetzt nicht die Bibel bei sich haben, auch noch mal kurz in diesen ersten Brief reingehen und Kapitel 3, die ersten Verse, entsprechend vorlesen. Und in meiner Elberfelder Übersetzung steht: Das Wort ist gewiss. Wenn jemand nach einem Aufseherdienst trachtet, so begehrt er ein schönes Werk. Der Aufseher nun muss untadelig sein. Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, anständig, gastfrei, lehrfähig, kein Trinker, kein Schläger, sondern milde. Nicht streitsüchtig, nicht geldliebend, der dem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder mit aller Ehrbarkeit und Unterordnung hält. Wenn aber jemand im eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er dann für die Gemeinde Gottes sorgen? Was möchte Paulus hier eigentlich in diesem ersten Brief an Timotheus zum Ausdruck bringen? Man muss eins wissen, Timotheus war ein junger Mitarbeiter in der Gemeinde in Ephesus und Paulus hatte eine Beziehung zu dieser Gemeinde, weil er hatte viel Zeit und harte Arbeit in den Gemeindeaufbau mit reingepackt. Und er war somit mit dieser jungen Gemeinde in Ephesus sehr verbunden. Was jetzt ganz wichtig ist: Er hatte gesehen, er möchte gerne Timotheus bei dem Gemeindeaufbau weiter unterstützen und deswegen hat er ihm in diesem Brief Hinweise gegeben, um oder wie man Gemeindeaufbau durch eine gesunde Lehre entsprechend vollziehen kann. Und wenn wir uns in diesem Brief und in diese Verse, die wir gerade eben zusammen gelesen haben, nochmal uns dort einbefinden, dann sehen wir eins, dass die letztendlich, was wichtig ist als Qualifikation für einen Leiter, ist letztendlich die persönliche Integrität. Es geht nicht darum, dass du in dem Sinne ein tolles Zeugnis aufweist, wie wir das so kennen aus unserem täglichen Leben. Ich habe ein gutes Schulzeugnis oder ich habe ein gutes Arbeitszeugnis. Es geht auch nicht darum, dass wir ja eine besondere Ausstrahlung haben, dass wir beredsam sind, sondern letztendlich geht es darum, was ist deine persönliche Integrität? Was ist es, was deinen Charakter auszeichnet? Und wir hatten letzte Woche das Vergnügen, Joanne zu hören. Und Joanne hat auch darüber gesprochen, was letztendlich Dienst ist. Und sie hat gesagt, Ministry is a lifestyle. What a statement that she did. Und wenn man sich das nochmal so verinnerlicht, dann möchte ich gerne hier einige Dinge nochmal betonen. Wir werden zum Dienst berufen, aber letztendlich nicht, weil wir eine besondere Elite sind oder weil wir besondere Gaben haben, sondern letztendlich nur wegen unseres Charakters. Und was auch viel mehr zu verstehen ist, dass nicht nur einige berufen sind, sondern dass wir auch letztendlich alle nachher am Gemeindeaufbau mit beteiligt sind. Wir sind alle Jünger Jesus und wir sind alle dazu aufgerufen, ihm tagtäglich ähnlicher zu werden. Und wenn wir weiter in den Brief hineingehen, dann erkennen wir, dass Leitung und Dienst für die Gemeinde letztendlich für jene bestimmt ist, die zum Dienst aufgerufen werden, letztendlich für jene bestimmt sind, die den Geist, die den Frucht des Geistes sozusagen aufweisen. Was ist die Frucht des Geistes, magst du dich jetzt vielleicht fragen? Letztendlich ist die Frucht des Geistes auch zu lesen im Galater Kapitel 5, im Galaterbrief, Verse 22 bis 23. Schlag ruhig nach, denn hier steht, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Wow. Und ich habe ja gesagt, dass mein Part heute sich eingliedert in viele Vorträge, weil wir eine gesamte Bibeltrainingsreihe zum Thema Leitung und Charakter aufgebaut haben. Und ich möchte dich nochmal auffordern und dich auch inspirieren. Schau dir ruhig auch noch einige andere von diesen Vorträgen an. Wir hatten das Vergnügen, Yasu zu hören. Sie sprach über Berufung und Leitung. Wir hatten das Vergnügen, Winston zu hören. Er sprach über Leiten mit Freude. Wir hatten das Vergnügen, Mario zu hören, der über Charisma und Charakter sprach. Und wie ich gerade eben schon gesagt habe, ich bin eine glühende, begeisterte Zuhörerin gewesen von Joanna, die letzte Woche gesprochen hat über Balance zwischen Berufung, Dienst und Familie. Und wie gesagt, von Joanna haben wir letzte Woche gehört, Ministry is a Lifestyle, aber sie hat auch ganz konkrete Beispiele gegeben, wie man in diese Balance Berufung, Dienst und Familie kommen kann. Du wirst dich jetzt fragen, worauf werde ich mich heute beziehen? Und ich möchte meinen Part jetzt ein wenig eingrenzen. Denn ich werde mich beziehen in diesem Brief an Timotheus auf Kapitel 3, Vers 2. Und wenn man sich diesen Brief diesen Vers anschaut, dann realisiert man, dass der recht kurz ist. Denn da steht nämlich nur Mann einer Frau. Das ist Vers 2. Mehr gibt es da nicht. Mann einer Frau. Und was man verstehen muss, ist, dass einer ein Zahlwort ist. Das heißt, wir reden hier von einem Mann, der nicht mit mehreren Frauen verbunden ist, sondern mit einem Mann, der mit einer Frau in einer monogamen Ehe sich befindet. Wenn man also diesen Passus 1:1 sich auf sich wirken lässt, dann würde man ja jetzt vermuten, dass man nur in eine Leiterschaft gehen kann oder nur zum Dienst berufen werden kann als Leiter, wenn man ein verheirateter Mann ist. Das würde mich jetzt zu einem gewissen, das führt jetzt zu einem gewissen Konflikt. Warum? Zumindest auf meiner Seite, weil ich bin weder Mann, noch bin ich verheiratet. Ich bin also eine unverheiratete Frau und halte jetzt diesen Vortrag zum Thema Vers 2, Mann einer Frau, wo man jetzt meinen könnte, wir reden nur über verheiratete Männer. Lass mich also das nochmal ganz klarstellen, was mein Thema ist. Ich werde also jetzt gleich nicht über Mann versus Frau sprechen. Das wird jetzt keine Gender-Diskussion oder kein Gender-Vortrag, sondern ich werde mich ganz konkret darauf beziehen, kann man auch leiten, wenn man unverheiratet ist. Und kommen wir nochmal kurz zum Thema Leiten und Leiterschaft. Und da würde ich gerne euch auf einige provokative Fragen mitnehmen. Wenn wir mal in die Apostelgeschichte Kapitel 20, Vers 28 reingehen. Schlagt auch hier kurz eure Bibel auf. Hier steht, habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Wow. Provokative Frage an euch alle. Wenn Paulus, so wie er schreibt in seinem Brief an Timotheus, wirklich davon ausgeht, dass die Qualifikation als Leiter darin besteht, dass du verheiratet bist als Mann einer Frau, würde das jetzt bedeuten, dass du, wenn du unverheiratet bist, gar nicht die Gemeinde Gottes hüten dürftest? Zweite Frage an euch. Schauen wir uns mal den ersten Brief an die Thessalonicher an, Kapitel 5, Vers 12. Da steht geschrieben: Wir bitten euch aber, Brüder, dass ihr die anerkennt, die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen. Auch hier eine provokative Frage. Wenn es wirklich so gemeint ist von Paulus in seinem Brief an Timotheus, du musst Mann einer Frau sein als Qualifikation für die Leitung, würde das dann bedeuten, dass ein Unverheirateter, wenn er eine Leiterschaft einnimmt, von euch in der Gemeinde überhaupt nicht anerkannt werden würde? Die Auflösung dieser Fragestellung möchte ich gern wie folgt beantworten, nämlich über einen anderen Brief, den Paulus geschrieben hat. Und zwar geht meine Reise jetzt in die Gemeinde Korinth. Ich möchte euch bitten, den ersten Brief von Paulus an die Korinther kurz aufzuschlagen in eurer Bibel. Und zwar muss man eins verstehen, wir hatten das ja schon, das Vergnügen, am 31.12.2023 Mario zu hören in seiner Predigt. Er sprach über die Gemeinde in Korinth. Und was wir da verstanden haben, ist, dass diese Gemeinde ja letztendlich den Pfad der Liebe komplett verloren hatte. Ich kann mir vorstellen, das muss ganz schlimm gewesen sein für Paulus. Paulus hat 1,5 Jahre in Korinth gelebt. Er hat diese Gemeinde persönlich aufgebaut. Er kannte die Gemeinde mit jedem Einzelnen mit Namen. Und er realisiert jetzt, dass die den Pfad der Liebe verloren haben. Dass sie nicht mehr in ihrer Jüngerschaft voll und ganz sind. Deswegen ist, glaube ich, auch nicht verwunderlich, dass dieser Brief von Paulus, den er an die Korinther schreibt, ein sehr persönlicher Brief ist. Er schreibt seinen Freunden, wie sie über die Herausforderungen und Schwierigkeiten hinwegkommen können, wie sie wieder ihren Pfad zurück zur Liebe erlangen können. Und dieser ganze Brief ist letztendlich gespickt von sehr vielen praktischen Ratschlägen, wie sie wieder ihren Pfad zurückfinden können. Und einige dieser Ratschläge finden wir in Kapitel 7. Und Kapitel 7 beschäftigt sich mit dem Verhalten in der Ehe. Und hier erscheint auch zum ersten Mal dieser Passus wieder Mann einer Frau. Und diesen Passus kennen wir ja schon aus dem ersten Brief an Timotheus und ist ja letztendlich der Vers, um den es jetzt heute bei mir geht. Interessanterweise schreibt Paulus in Kapitel 7, Vers 8 von den Unverheirateten und den Witwen und er räumt ihnen Folgendes ein. Es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich. Wow, was bedeutet das? Du musst wissen, Paulus war unverheiratet und sagt hiermit eindeutig, dass dieser Beziehungsstatus der Ehelosigkeit vollkommen okay ist. Er wird für gut befunden, er wird durch Paulus legitimiert. Wenn wir weiterlesen, stoßen wir in Kapitel 7 auf Verse namens 25 bis 40. Wenn du in diese Verse reingehst, 25 bis 40, da schreibt Paulus sehr ausgiebig über das Thema unverheiratet sein, über das Thema Ehelosigkeit. Es ist äußerst interessant, er schreibt 15 Verse über das Thema Ehelosigkeit. Und auch in Vers 26 lesen wir, ich meine nun, dass dies um der gegenwärtigen Not willen gut ist, dass es für einen Menschen gut ist, so zu sein. Er bestätigt hier also nochmals, mehrfach in diesen Versen, dass der Beziehungsstatus Ehelosigkeit komplett okay ist. Da ist kein Mangel, da ist kein Makel. Es ist vollkommen okay. Frage an euch alle. Warum räumt Paulus überhaupt, warum macht er diesen großen Raum auf für die Ehelosigkeit? Warum beschäftigt er sich mit diesem Thema so intensiv? Warum schreibt er 15 Verse darüber? Dies erfahren wir in Kapitel 7, Vers 32. Und da will Paulus eine Sache wirklich klarstellen. Denn er schreibt: Ich will aber, dass ihr ohne Sorge seid. Der Unverheiratete ist für die Sache des Herrn besorgt, wie er dem Herrn gefallen möge. Und in dem Vers 33 heißt es dann: Der Verheiratete aber ist um die Dinge der Welt besorgt, wie er der Frau gefallen möge, und so ist er geteilt. Paulus spricht sogar in Vers 35 davon, dass der Unverheiratete ohne Ablenkung beim Herrn bleibt. Warum schreibt er das so? Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist zu verstehen, dass Paulus mit dem Verständnis schreibt, dass die Zeit auf Erden begrenzt ist, für alle, für uns. Und das lesen wir auch in Vers 29, denn da schreibt er: Denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Wenn man das also verstanden hat, dass Paulus das vor dem Hintergrund schreibt, dass die Zeit begrenzt ist auf Erden, dann sagt er ganz klar hier, dass die Ehelosigkeit eine Chance ist, in diesem begrenzten Zeitabschnitt sich voll und ganz auf die Sache des Herrn zu konzentrieren. Ich kann nur eins jedem zurufen, der unverheiratet ist, so wie ich: Carpe diem, nutze den Tag. Dieser ungeteilte Fokus, den Paulus dem Unverheirateten zuspricht, spricht er jetzt einer verheirateten Person jetzt weniger zu. Warum? Weil er sagt, dass der Verheiratete sich um die Welt oder um die Dinge der Welt kümmern muss. Und seien wir mal ganz ehrlich, wenn wir mal alle in unser privates Leben so reinschauen, wir sind sicherlich alle beschäftigt mit Haushalt, wir sind alle beschäftigt mit unserem Beruf, unserer Ausbildung, unserem Studium. Wir sind alle beschäftigt mit Familie, auch wir als Unverheiratete haben Familie, wir haben Freunde, wir haben vielleicht ein zeitintensives Hobby oder auch viele, viele andere Verpflichtungen. Und ich glaube, wenn man dann, und so verstehe ich Paulus, wenn man sich dann nochmal hineinversetzt, was es heißt, eine eigene Familie zu haben, verheiratet zu sein, vielleicht auch Kinder noch zu haben, dann kommt da noch um einiges dazu. Da kommt noch Kindererziehung dazu, man muss sich abstimmen entsprechend oder man darf sich abstimmen mit dem Partner und mit dem gesamten Familienkalender. Also von daher kann ich nur eins sagen, ich verstehe diesen Abschluss ganz klar, diesen Part ganz klar so, dass man erkennen sollte, dass es eine Chance ist, unverheiratet zu sein. Denn man letztendlich muss man sich nur um sich selber kümmern. Wenn ich morgens aufstehe, dann kann ich in Ruhe Bibel lesen, ich kann meine Bibel-App nehmen, kann darüber referieren, kann darüber nachdenken, reflektieren und in mir gehen. Wenn ich abends zu Bett gehe, das Gleiche. Da ist niemand, der da ist und sagt: Du, ich habe aber jetzt noch andere Gespräche, leg das mal zur Seite. Wenn ich sonntags hier in der Gemeinde bin und zum Gottesdienst gehe und das nachher als absolute Bereicherung empfinde, mich mit allen Gemeindemitgliedern nachher noch zum Kaffee und Kuchen zu treffen, um dort zu sprechen, dann ist da niemand, der mich anruft und sagt: Du, Schatz, das Essen steht auf dem Tisch oder wir wollten doch irgendwo, ja, heute jetzt gemeinschaftlich essen, komm doch bitte. Da ist niemand. Wenn ich mich entscheide, mich aktiv in die Gemeinde einzubringen, sei es, weil ich zu einer Kleingruppe gehe oder weil ich, wie heute, einen Vortrag vorbereite, den ich hier referieren möchte, dann muss ich das letztendlich nur mit mir selber ausmachen. Das ist meine Priorität, die ich setze. Und das ist ein absoluter Luxus. Also für jene, die der Meinung sind, sie haben einen Makel, weil sie unverheiratet sind, dem kann ich nur zurufen: Es ist ein Luxus. Weil du musst dich letztendlich nur mit dir selber abstimmen, wenn du dich konzentrieren willst auf die Sache des Herrn. Halleluja. Paulus schließt das Kapitel 7 mit einem äußerst interessanten Satz ab. Und ich nenne ihn den Schlussakkord dieses Kapitels. Und das ist Vers 40. Denn da lesen wir: Hier sagt Paulus: Glückseliger ist sie, und damit meint er die unverheiratete Frau. Aber wenn sie so bleibt, nach meiner Meinung, also sie soll so bleiben in ihrem Status der Ehelosigkeit, Und dann reflektiert Paulus und beendet den Satz mit den Worten: Ich denke aber, dass auch ich Gottes Geist habe. Wow! Mit diesem Bezug zu sich selbst beendet Paulus dieses Kapitel 7, indem er nochmals betont, dass er als Unverheirateter glückselig im Dienst für den Herrn steht. Glückselig ist ein großes Wort. Und wenn man sich das nochmal, wenn man sich noch weitere Briefe von Paulus durchliest, dann sehen wir, dass er im ersten Brief an Timotheus, Kapitel 1, Vers 12, sogar unseren Gott lobpreist. Weil er sagt, er ist so dankbar für die Gnade, die der Herr ihm gegeben hat. Er schreibt dort in diesem Brief: Ich danke Christus Jesus, unserem Herrn, der mir Kraft verliehen, dass er mich als treu erachtet und in den Dienst gestellt hat. Und hier sehen wir, dass wir uns nicht selber in den Dienst stellen. Wir berufen uns nicht selbst. Wir werden berufen durch Jesus Christus. Und wir erkennen hier, wenn wir berufen sind, dann ist das auch vollkommen okay, wenn wir unverheiratet sind. Welche Schlussfolgerungen solltest du bis jetzt für dich mitnehmen? Das erste ist: Berufung, Dienst und Ehelosigkeit schließen sich nicht aus. Wir haben gesehen, Paulus war ein glückseliger Unverheirateter und hat sich voll der Sache des Herrn hingegeben. Wenn du Single bist, so wie 22 Millionen andere in Deutschland, dann sehe das doch bitte als Chance. Sehe das als Chance an, dass du dich voll und ganz auf die Berufung des Herrn konzentrieren kannst. Und ich glaube, das ist auch rübergekommen in meinem Vortrag, das Christentum selbst als Religion legitimiert die Ehelosigkeit als Lebensstil. Und dafür bin ich persönlich sehr dankbar. Wenn du darüber mehr lesen willst, ich kann dir noch ein weiteres Buch empfehlen von Timothy und Kathy Keller zum Thema Ehe. Dort wird das auch entsprechend nochmal beschrieben. So, halten wir hier mal kurz inne. Du könntest ja jetzt sagen, naja, so aus rein biblischer Sicht habe ich das verstanden. Ja? Ich habe verstanden, wie toll das ist. Ich kann in den Dienst gehen, ich kann berufen werden, obwohl ich ehelos bin. Ich habe verstanden, ich kann glückselig werden, weil ich mich voll auf die Sache des Herrn konzentrieren kann. Und ich habe verstanden, wenn ich Teil der Christengemeinde bin, habe ich auch nicht diesen Makel oder irgendeinen Stempel, weil es ist vollkommen legitim, unverheiratet zu sein. Aber vielleicht denkst du jetzt auch, naja, wenn ich gleich nach Hause gehe oder gleich ausschalte mein digitales Gerät, dann fühle ich mich einsam, dann fühle ich mich alleine. Vielleicht fühlst du dich auch alleine, wenn du abends nach Hause kommst von der Arbeit, du hattest einen tollen Tag, kommst nach Hause und fühlst dich auch alleine und einsam, weil da niemand ist, mit dem du das teilen kannst. Vielleicht fühlst du dich auch alleine und einsam, weil du mal wieder alleine auch in den Urlaub fährst. Und vielleicht hast du es auch einfach genug, weil wenn du deine Familie und Freunde triffst, du es auch gar nicht mehr hören kannst, wenn sie fragen: Und, hast du denn schon wieder jemand kennengelernt? Tja, lass mich auch hierzu etwas sagen. Denn glaube mir, ich kann das total gut nachvollziehen, wenn du jetzt sagst: Ich fühle mich manchmal einsam und ich fühle mich auch alleine. Und nur um das klar zu sein, allein und einsam sind noch zwei unterschiedliche Begriffe. Wenn du darüber mehr hören willst, hör dir auch gerne nochmal heute die Predigt an von der Yasu, die darüber sehr, sehr intensiv gepredigt hat. Aber ich möchte nochmal etwas sagen zu allen, die sich jetzt hier irgendwie angesprochen gefühlt haben. Und das ist etwas, was ich gehört habe von Dr. Miles Monroe. Wer war Dr. Miles Monroe? Er war ein Evangelist, ordinierter Geistlicher aus den Bahamas oder von den Bahamas. Und der hat etwas ganz Interessantes gesagt. Der sagte: Egal in welchem Beziehungsstatus du dich befindest, egal ob du verheiratet bist oder unverheiratet, lebe dein Single-Sein, um glücklich zu werden. Dr. Miles Monroe spricht von Singleness, von Single-Sein. Und ich, für mich persönlich ein äußerst interessanter Satz. Aber was meint er denn damit? Letztendlich, was ich für mich verstanden habe, ist: Single-Sein ist ein Zustand. Single-Sein ist ein Zustand. Es ist kein Beziehungsstatus. Lass mich das erläutern. Beziehungsstatus heißt, du bist verheiratet oder unverheiratet. Single-Sein beschreibt dagegen einen Zustand. der besagt, dass du vollkommen bei dir bist. Der besagt, dass du verstanden hast, dass du ein Einzelstück bist. Du bist anders und einzigartig. Oder wie Maria Prian sagt, your masterpiece, a bloody great masterpiece. Und es war ein fantastisch genialer Tag, als Gott dich geschaffen hat. Du hast verstanden, diese Selbsterkenntnis hattest du, ja, wenn du Single sein lebst. Du hast verstanden, dass du dich selbst gefunden hast. Du liebst dich selbst. Du kannst dich selbst auf die höchste Stelle setzen in deinem Leben. Du hast dich selbst akzeptiert. Du kannst dich selbst wertschätzen. Und du verstehst dich selbst. Du bist nicht mehr bedürftig. Das heißt das nämlich auch. Du bist komplett und du brauchst keinen anderen, um dich komplett zu fühlen. Und somit ist Single sein für mich nicht gleichzusetzen mit dem Status unverheiratet sein. Das sind zwei komplett andere Paar Schuhe. Und wie wir ja gehört haben, Paulus war unverheiratet und sicherlich hat er sein Single-Sein sehr gelebt, weil wir haben ja auch gehört, wie glückselig er ist. Du magst dich jetzt vielleicht fragen, naja, ist dieses Single-Sein tatsächlich so erstrebenswert? Auch hier gibt Monroe eine ganz klare Antwort. Absolut. Single sein ist gut. Und das ist etwas, was wir alle anstreben sollten, egal ob wir in einer Beziehung sind oder nicht. Oder egal in welcher Beziehung wir sind. Laut Monroe ist Single sein noch etwas, was Gott wollte. Single sein entspricht dem originären Plan Gottes. Warum sagt er das? Er bezieht sich hier auf Matthäus Kapitel 19, Verse 3 bis 4. Weil in Vers 4 kann man sehr klar nachlesen, dass Gott von Anfang an den Menschen geschaffen hat. Und zwar als Individuum, als Mann und als Frau. In Vers 4 steht nicht, dass Gott, das als erstes, was er schuf, war ein Ehepaar. Das steht da nicht drin. Es steht ganz klar drin, Gott schuf den Menschen, das Individuum. Und das lesen wir natürlich auch in der Schöpfungsgeschichte, 1. Mose, Kapitel 1, Vers 27. Und Gott schuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. In der Schöpfungsgeschichte steht ganz klar drin, im ersten Kapitel, dass wir als erstes als Individuum geschaffen worden sind. Und das sollten wir erstmal gut machen, indem wir unser Single-Sein komplett leben. Danach kommt erst Kapitel 2, Vers 18, wo steht, und der Herr Gott sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Er will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Somit kann man ganz klar festlegen oder hier rausziehen, die Erkenntnis, Single sein ist die Voraussetzung, dass du später in eine Partnerschaft, einer Ehe, in eine Beziehung hineingehst. Und ganz ehrlich, ich glaube persönlich, dass Single-Sein die Grundlage ist für jede gute Beziehung. Egal, ob das mit meinen Freunden ist, meiner Familie oder mit einem zukünftigen Partner. Denn desto mehr Single-Sein du mitbringst, desto mehr bist du komplett. Warum ist das Verständnis jetzt so wichtig, wenn du in eine Partnerschaft gehst? Stellen wir uns mal vor, wir würden in eine Ehe gehen wollen. Dann besteht die Ehe ja aus zwei Individuen. Korrekt. Und du bringst in die Ehe das ein, was du als Individuum darstellst. Nicht mehr und nicht weniger. Und die Ehe ist meiner Meinung nach nicht dafür da, dass du dir einen Partner suchst, damit du dich komplett fühlst. Das brauchst du nicht, wenn du dein Single-Sein lebst. Single-Sein ist somit meiner Meinung nach absolut okay. Aber so wie das Wort halt auch sagt, wenn du dann dein Single-Sein gelebt hast, ist es nicht gut, alleine zu sein. Und wenn wir bei dem Beispiel so bleiben, nämlich dem Beispiel Ehe, dann muss man ganz klar verstehen, die Ehe ist eine Institution, die Gott geschaffen hat. Und Single-Sein ist daher eine gute Voraussetzung, nachher in die Ehe zu gehen. Ich habe diese Botschaften für mich ganz persönlich natürlich auch reflektiert. Und ich habe ja schon gesagt, dass ich unverheiratet bin und ich habe für mich Folgendes mitgenommen. bevor ich meinen Beziehungsstatus ändere und in eine Partnerschaft wie die Ehe eintrete, sollte ich mir zwei Fragen stellen. Die erste Frage ist, und das kannst du auch gerne für dich mitnehmen, wenn du magst, würde ich mich, wenn ich jetzt mal mein eigenes Wissen über meinen Single-Sein-Zustand habe, würde ich mich selbst heiraten? Oder ich frage dich, schau mal, reflektiere jetzt mal mit dir selber, auf einer Skala von 1 bis 10, wo bist du denn mit deinem Single-Sein? Bist du eine 1 und bist gerade am Anfang oder bist du schon eine satte 10? Und dann stell dir mal die Frage, würdest du dich selber heiraten? Oder suchst du nur einen Partner, um dich komplett zu machen, weil du noch in der Bedürftigkeit bist? Bist du vielleicht nur eine 4 und du suchst jemanden, damit du zu einer satten 10 wirst? Das ist die erste Frage, die ich für mich mitgenommen habe. Aber da gibt es noch eine zweite. Und die zweite Frage ist, wenn ich für mich beantwortet habe oder du für dich, du bist eine 10. Schau auch mal auf die andere Seite, wer dir da gegenübersteht. Willst du wirklich mit jemandem in eine Ehe eintreten, wenn der vielleicht noch nicht in seinem Single-Sein ist? Weil du dann sein Leben komplett machen sollst, weil er eine gewisse Bedürftigkeit noch spürt? Ich muss sagen, ich habe mir diese zwei Fragen, die ich jetzt für mich so rausgenommen habe, nachdem ich viel Dr. Miles Monroe auch mir angehört habe im Internet. Ich habe mir diese beiden Fragen bei meiner damaligen Ehe nicht gestellt. Und ich war 22 Jahre mit meinem ehemaligen Mann zusammen. Ich bin sehr, sehr dankbar für die 22 Jahre. Aber ich bin auch sehr dankbar, dass ich diese zwei Fragen für mich erkannt habe und vor allen Dingen auch, was es heißt, in seinem Single-Sein voll und ganz angekommen zu sein. Denn man sagt, dass Scheidung eine traumatische Erfahrung ist. Und wenn du geschieden bist und da einmal durchgegangen bist, dann hoffentlich, also ich vermute, dass du nachvollziehen kannst, wenn ich jetzt sage, die Scheidung ist die Hölle auf Erden. Es ist eine traumatische Erfahrung, denn letztendlich beschreibt sie den Tod einer Beziehung. Und ich habe für mich erfahren, Scheidung war nie Gottes Plan. Gott hasst Scheidung, wie wir auch in der Bibel lesen. Aber leider passieren solche Traumata. Und es ist dann auch so, obwohl man viele Freunde hat und die einem helfen, da durchzukommen, letztendlich musst du diesen Weg der Tränen alleine gehen. Und ja, ich kann nur eins sagen. Ich habe erfahren dürfen, dass Jesus Christus dich voll und ganz heilen kann. Das hat er zumindest bei mir getan. Und ich kann auch nur eins sagen, du kannst dadurch dich komplett wieder auf Anfang setzen. Und wenn ich sage auf Anfang, ich kann es nur für mich sprechen, dann heißt das wieder zurück zur Schöpfungsgeschichte, 1. Mose Kapitel 1. Ich fühle mich manchmal wie neugeboren, nur in einem erwachsenen Körper. Und da ist alles geheilt. Ich lebe mein Singleness und ich wirklich nutze jeden Tag für die Sache des Herrn. Und vor 4 Jahren gab es eine Geschichte, das ist jetzt 4 Jahre her, als wir uns getrennt haben, mein Mann und ich. Und ich habe damals gebetet zum Herrn, bitte lass mich nie zu einem verzweifelten Single werden. Und nach 4 Jahren stehe ich heute hier und ich bin sehr dankbar, dass ich es nicht bin. Denn Gott hat mir gezeigt, wie wichtig es ist, ihn erst zu lieben, dann sich selbst, weil das bringt so viel Liebe, die durch dich fließt und so viel Hoffnung, dass du so aufgeladen bist, dies alles auch an jemand anders weiterzugeben. Und dann kannst du auch jemand anderen in deinem Leben einladen. Und dann bist du eine Bereicherung für den anderen und der andere ist eine Bereicherung für dein Leben. Also ich komme letztendlich nach meiner eigenen Reflexion mit Monroe zu dem Schluss, um glücklich in Beziehungen jeglicher Art zu sein, lebe dein Single-Sein, dann bist du eine Bereicherung in deinem eigenen Leben und in das Leben anderer. Ich bedanke mich recht herzlich für das heutige Interesse an meinem Vortrag Berufung, Dienst und glücklicher Single und möchte, dass ihr 4 Themen mitnimmt. Wenn Jesus Leiter in den Dienst beruft, dann geht es nur um den Charakter. Zweitens, der Beziehungsstatus eines Leiters ist nicht das Kriterium. Es geht eher um die Frucht des Geistes, wie Liebe, Freude, Freundlichkeit, Treue, Enthaltsamkeit, Sanftmut. Um diese Frucht des Geistes zu erlangen, lebe dein Single-Sein. Es macht glückselig. Und wenn du unverheiratet, also Single bist, so wie 22 Millionen andere in Deutschland, dann sehe deine Ehelosigkeit doch bitte als Chance an. Denn du hast wirklich die Möglichkeit, dich mit einem absoluten, ungeteilten Fokus voll und ganz dich der Sache des Herrn zu verschreiben. Und last but not least für mich ganz persönlich, bin sehr dankbar, dass ich Christin bin, weil das Christentum Ehelosigkeit legitimiert. Ich hoffe, es waren einige interessante Botschaften für dich heute dabei, dass du auch einiges mitnehmen konntest. Ich bedanke mich fürs Zuhören und ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen. Gottes Segen und bis bald.